sag mal, Boris, was hast du für eine komische Kappe auf? Und Bart hast du aufwachsen lassen? Hey, ich will dir ja nicht sagen, aber du siehst aus wie ein Hipster.
Ja, absolut, hör mal, das ist genau mein Ding, so ein Hipster zu sein. Aber ich glaube, Frank, du meinst nicht den Hipster, den man da draußen so erkennt, sondern heute geht es um was ganz anderes, was aber auch den Begriff Hip in sich tragen darf, oder?
Ja, die Hüfte, ne? Hüfte beziehungsweise Becken, ne? Wir wollten erst nur Hüfte machen, haben wir gesagt, nee, komm, Hüfte ist irgendwie zu viel Mikronesien.
Was, zu wenig?
Wir machen jetzt, wir wollen was Größeres bewegen, wir gehen jetzt mal das ganze Becken an. Okay, Hipster, Moritz, pass auf, so Becken, sag mal, Becken fällt mir jetzt gar nicht so viel zu ein. Das ist irgendwie so ein dicker Knochen, eigentlich so einer der massivsten Knochen im menschlichen Körper. Ne?
Ja, verrückt. Also im Grunde ist es der Knochen mit der massivsten Ausprägung in vielen Ebenen. Ich meine, wir haben ja die Columna vertebralis als Vertikalsäule, aber man muss ja klar sagen, als untere Begrenzung zwischen Oberkörper und Unterkörper haben wir das Becken. Und das ist eigentlich ja auch erstmal per se eine Grenze, das Becken, ne? Nämlich zwischen Bauch, Abdomen und den Beinen des Menschen. Aber wie du schon gesagt hast, mit einer ganz massiven Ausprägung.
Genau, ne? Das Becken ist, warum ist das Becken so massiv? Ne? Ich habe darüber mal nachgedacht und warum ist da nicht so viel Knochen? Ne? Also das Becken ist ja ein bisschen wie so ein Marionettenspieler, ne? Der die ganzen Beine da unten bewegt, denn die ganzen Muskelansätze, ne? Der ganzen Oberschenkelmuskulatur, die liegen ja alle im Becken. Ne, und wir alle wissen ja auch, wie fett die Oberschenkelmuskulatur ist. Und natürlich eine fette Muskulatur braucht auch irgendwie fette Ansätze. Also die ganze Glutealmuskulatur und was da sonst noch alles ist. Und deswegen ist das Becken einfach auch so massiv. Ne? Also das, weil die untere Extremität ist natürlich auch ein Brocken, der erstmal bewegt werden muss. Ne?
Absolut. Und die Kräfte, die natürlich auch so walten und schalten, wenn wir gehen und springen und hüpfen und landen, hast du vollkommen recht. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir eine große Breite Ursprungsfläche für große Muskeln haben. Und deshalb gibt es auch wirklich viele, viele Oberflächen, an denen ja große Muckis entspringen und ansetzen.
Genau, es gibt ja eine ganze Menge Begriffe, die rumschwirren. Ne? Knöchernes Becken, großes Becken, kleines Becken, Beckenhöhle, Beckenboden. Ne? Also viel, viel Backman. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze so ein bisschen sortieren, bevor wir die Leute total verwirren. Also knöchernes Becken gehen wir mal an, weil das Knochen ist immer die Grundlage, lässt sich ganz gut mit starten. Knöchernes Becken, das besteht jetzt aus 3 Knochen im Wesentlichen. Nein, 4 Knochen sogar.
Sogar 4.
Was sind das für Knochen, Moritz?
Ja, also das sind 4 ganz bekannte. Das sind nämlich das Os pubis, das ist das sogenannte Schambein, das Os ischii, das ist das Sitzbein und dann haben wir natürlich nicht zuletzt das Os ilium, das Darmbein. Ja, und dann haben wir noch einen Knochen, den man gerne auch mal eher der Wirbelsäule zuordnet, das ist nämlich das Os sacrum, das ist die Nummer 4 im Bunde, das sogenannte Kreuzbein. Und zusammen bilden die praktisch, wenn man so möchte, den Beckengürtel, wenn man so möchte.
Genau, das sogenannte Cingulum Bripelvini. Klingt irgendwie schön. Ne? Das ist ein schönes lateinischer Cingulum.
Fein,
Cingulum.
Ästhetisch.
Ja, es klingt wirklich super. Dieses Os ilium, Os ischii und Os pubis, die fasst man auch zusammen, weil die sind auch eigentlich so zusammengewachsen, sind ja gar keine Einzelknochen. Ne?
Die,
ja,
richtig.
Die sind so zusammen verknöchert, ne, dass die einen soliden Knochen bilden. Und das sind dann die beiden Ossa coxae. Ne? Also die eigentlichen Hüftbeine, so nennt man die. Ne? Also sie bestehen zwar formal aus 3 Einzelknochen, die auch so benannt werden, aber die sind halt natürlich zusammengewachsen. Und dadurch haben wir im Prinzip links und rechts nur jeweils ein massives Hüftbein, jeweils ein Os coxae. Und das war's schon. Und die werden, ja, wie sind die zusammen verbunden? Ne? Also wenn wir 2 Dinge haben, die müssen ja auch irgendwie verbunden sein. Hinten sind sie, das hat es schon verraten, durch das Kreuzbein verbunden. Ne? Also das Os sacrum. Und vorne, was verbindet die beiden vorne?
Also wir haben vorne, wenn du jetzt die beiden Seiten siehst, haben wir die Symphyse, die sogenannte. Ja, das ist ja sozusagen das Paradebeispiel für eine Syndesmose, also eine Knorpelhaft, die auch noch stark bandgesichert ist, also eine sehr resistente Struktur, die beiden Seiten miteinander verbindet.
Genau, die Symphyse ist ein wichtiges Ding, ne, weil das Becken, man hätte natürlich auch fragen können, warum hat die Natur jetzt nicht einen Knochen da gemacht, wieso 2, wie der Beiz? Also gut, erstmal ist das ein konstruktives Problem, weil die Natur immer so irgendwie immer symmetrisch arbeitet. Zum Zweiten hat das auch einen Vorteil, dass das Ganze nicht ein Knochen ist, weil da findet eine ganze Menge an Federbewegung und Ausgleichbewegung statt. Wenn man nicht die Beine bewegt, wird im Becken passiert dann nämlich auch einiges, kriegt man nur nicht mit. Und deswegen sind diese kleinen Gelenke, die wir da hinten haben, irgendwie schon ganz sinnvoll. Und wenn wir jetzt natürlich irgendwie 2 Knochen unterscheiden, nämlich das Os coxae, besser gesagt, das Os sacrum, da haben wir im Prinzip also 2 wichtige Gelenke im Beckengürtel drin. Und das ist zum einen die Symphyse, die du schon erwähnt hast, und auf der anderen Seite ist das Iliosakralgelenk.
Ja,
ja, genau. Oder ISG abgekürzt. Ne? Also ja. Becken ist gar nicht so ein monolithischer Klotz, sondern hat tatsächlich zwei Gelenke, die dann auch so ein bisschen Schwingungsbewegungen dieser beiden Beckenhälften ermöglichen. Und das ist auch ganz gut so. Nun hast du gesagt, die Symphyse besteht, ja, das ist eigentlich ist ein unechtes Gelenk, ne? Also kein echtes Gelenk, muss man sagen. Ne? Das ist klar, es ist jetzt nicht voll beweglich, sondern weitgehend irgendwie eingeschränkt in seinen Bewegungen. Deswegen unecht. Hat auch keinen, beispielsweise kein Meniskus dazwischen, ja. Und besteht aus, wenn man sich das anguckt, diese Symphyse, eine ganz interessante Konstruktion. Die hat nämlich zwei verschiedene Knorpelpartien drin. Ne? Zum einen irgendwie Faserknorpel und?
Genau, da haben wir noch einen zweiten Knorpel mit drin. Ne? Wir haben einmal den Faserknorpel und was haben wir noch für einen? Das ist ein Hyalina-Knorpel. Genau, ne? Das sind also sozusagen zwei Subtypen. Wenn man da mal histologisch wieder eintaucht, die sind ja unter dem Mikroskop etwas anders angeordnet. Der Hyaline ist ja in der Regel etwas haltiger an Glucosaminoglykanen, die wasserhaltig sind, viel Wasser ranziehen, und Faser ist sehr kollagenhaltig, also sehr straff. Und entspricht natürlich auch der Funktion, die diese Symphyse hat.
Man muss nämlich Druck und Zug abfedern, ne? Und deswegen hat der Faserknorpel und auch der Hyaline-Knorpel, kann also beides, echter Universal-Knorpel-Genie da vorne. Gut, also jetzt haben wir so mal die ganz grobe Sache da geklärt. Jetzt muss man noch mal so ein bisschen, da kann natürlich in der Anatomie, die sind natürlich nicht zufrieden, haben wir auch noch irgendwie so ein paar andere Begriffe, die können wir mal ganz irgendwie ganz schnell streifen. Das ist einmal die Apertura Pelvis Superior, das ist der sogenannte Beckeneingang. Ja? Ja. Und dann die Apertura Pelvis Inferior, das ist der Beckenausgang.
Beckenausgang. Ja?
Wenn ihr euch das Ganze jetzt vorstellt, so das Becken, das ist im Prinzip wie so ein Trichter. Ne? Also oben Trichter weit, dann kommt die Verengung und unten geht es dann ein bisschen enger weiter. Und damit kommt man so als Analogie ganz gut weiter. Und zwischen diesen beiden Trichterbestandteilen, also diesem weiten Trichter und dann der Verengung unten, da ist ein Übergang. Die müsst ihr euch merken, ist eine ganz wichtige Linie, das ist die Linea Terminalis. Die trennt dann nämlich zwei Teile des Beckens. Und damit wären wir bei den nächsten Begriffen, die wir klären müssen, nämlich das große und das kleine Becken. Davon habt ihr sicher auch schon mal gehört. So, Pelvis, großes Becken. Pelvis, sage ich schon zu dir. Pelvis, jetzt, du hast doch Moritz. Was habe ich dir schon lateinische Spitznamen gegeben? Ne? Moritz, das große Becken, Pelvis Major, was ist das denn?
Ja, im Grunde ist Pelvis Major, der Name sagt es ja, ist der größte Teil des Beckens und eher, wenn man so möchte, oberhalb der Beckeneingangslinie gelegen. Liegt ja zwischen den Darmbeinschaufeln, wird beidseits von den Darmbeinen, also den Ossa Ilii, begrenzt. Nach vorne, wer hätte es gedacht, ist es offen, zumindest in Neutralstellung des Ganzen. Beckens und vielleicht nochmal ganz wichtig, Funktion. Klar, da liegen die ganzen Abdominal-Viszeralorgane ja auf beziehungsweise drin. Ja, und jetzt Ohren gespitzt, vor allem das Ilium, ne, gewisse Namensähnlichkeit ist vorhanden, und das Colon Sigmoideum befinden sich dort vor allem im großen Becken.
Genau, deswegen ist dieses Os Ilium auch so schaufelförmig, du hast ja die Darmbeinschaufel erwähnt, ausgefüllt, weil es im Prinzip auch so von oben von unten die Eingeweide schützt. Und jetzt ist auch so ein bisschen sind wir mit der Trichteranalogie ein bisschen zu Ende, denn wenn dieser Trichter unten offen wäre, würde der ganze Körperinhalt schwuppdiwupp durchs Becken rauslaufen, wir würden nur einmal kacken und dann wären wir sozusagen leer. Zack. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, und deswegen haben wir unten dann auch den Beckenboden, der das Ganze unten verschließt, ja, damit halt die ganzen Abdominalorgane schön oben bleiben. So, jetzt habe ich aber eine kleine Zwischenstation übersprungen, nämlich das kleine Becken, Pelvis Minor. Ja, also genau. Der Beckenboden, der kommt nämlich ganz unten zwischen dem großen Becken und dem Beckenboden liegt natürlich noch das kleine Becken, Pelvis Minor. So, kleines Becken, Moritz, was macht das? Oder ist
genau,
das?
Genau, kleine Becken liegt unterhalb der Beckeneingangslinie, also nochmal erwähnt die Linea Terminalis, und das besteht im Grunde aus dem sogenannten Beckeneingang. Das ist, wie du eben auch schon mal ganz kurz in den Mund genommen hast, Apertura Pelvis Superior. Dann haben wir die eigentliche Beckenhöhle, Cavitas Pelvis, und dann haben wir nach unten in den Beckenausgang, das ist die Apertura Pelvis Inferior. Ja, und wenn man sich mal die Begrenzungen jetzt so anguckt, dann haben wir klar nach vorne hin die Symphyse und die beiden Schambeinäste, das sind die Rami Superioris Ossis Pubis. Dann haben wir nach oben und hinten hin die Innenseiten des Kreuzbeins, des Os Sacrums, und natürlich auch nicht zu vergessen des kleinen Anhängels des Os Cocygis, des Steißbeins, und natürlich auch die Innenseite des Sitzbeines oder Sitzbeinäste, das sind die Rami Superioris Ossis Ischii. Furchtbar. Aber so ist es immer mit Begrenzung.
Ja, der untere Teil des Trichters, der übrigens ein bisschen wie als Schüssel dient, ne, weil der unten durch den Beckenboden verschlossen ist. Da sind halt das wichtige Organe drin. Das sind nämlich die eigentlichen Beckenorgane. Ja? Also, und das sind natürlich in erster Linie hier mal das Rektum, ne, also der Enddarmabschnitt. Ja? Dann die Harnblase. Ja, und dann bei der Frau natürlich ganz wichtig, Vagina, Uterus und Ovarien. Das liegt da also unten ganz schmuselig im kleinen Becken. So, ist ganz gut, dass wir diese Sachen mal durchgegangen haben. Ein kleines Becken, großes Becken, ist immer so ein bisschen Verwirrung. Ja? Machen wir vielleicht nochmal den Beckenboden. Beckenboden wird verschlossen und das ist das sogenannte Diaphragma-Pelvis. Und das ist im Wesentlichen Beckenbodenmuskulatur. Auf die werden wir jetzt hier nicht so genau eingehen. Lest das bitte im Flexikon nach. Das ist wieder so eine Welt für sich, ja, also gerade in der Proktologie oder so, da wird das dann ganz eklektisch auseinandergenommen und in der Urologie ist der Beckenboden auch sehr wichtig. Guckt euch das nochmal genauer an. Ja, also hier müsst ihr jetzt nur
Vielleicht mal ganz kurz noch, ihr könnt ja gerne mal eine kleine Übung hier einpflegen, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, weil das Schöne ist, man kann den Beckenboden immer willentlich trainieren, wenn ihr jetzt mal sozusagen versucht einzuhalten, ne, also sowohl vorne als auch hinten, Stuhl als auch Urin, dann trainiert ihr ihn unweigerlich. Und vielleicht nochmal zur plastischen Darstellung, kleine Übung hier zum Erfrischen körperlicher Aktivität, 10-mal anspannen und schon habt ihr Beckenbodentraining gemacht. Es ist so.
Ja, schützt euch davor, dass die Organe irgendwann unten rausfallen. Was tatsächlich vorkommen kann, aber da kommen wir gleich zu. So, Becken gibt es Geschlechtsunterschiede, ne? Wollen wir jetzt nicht verschweigen, weil natürlich das Becken bei der Frau schon wichtig ist für einen Vorgang, der den Fortbestand der menschlichen Gesellschaft ermöglicht. Das ist die Geburt, ja, und deswegen sind weibliche Becken etwas anders geformt. Also der Ausgang des weiblichen Beckens ist breiter. Natürlich, da muss der Kindskopf durch. Also das kann jetzt irgendwie nicht so eine schmale Sache sein. Deswegen, wenn man sich also den knöchernen Beckengürtel anguckt, sieht er bei der Frau ein bisschen anders aus als beim Mann und unterliegt auch während der Schwangerschaft also auch gewissen Veränderungen. Gerade die Beckengelenke werden dann halt auch gewaltig aufgelockert, damit da unten mehr Platz geschaffen wird. Gut, damit haben wir so im Prinzip so die wichtigsten Dinge zum knöchernen Becken erklärt. Jetzt haben wir da über zwei Gelenke geredet, aber eins haben wir ja eigentlich geschlabbert, ne? was jetzt auch nicht ganz unwichtig
da
ist.
Da sagst du,
ne,
aber was. Absolut, genau. Man muss darüber sprechen. Ihr habt ja jetzt diese relativ steifen Gelenke, Symphyse, was eigentlich kein echtes Gelenk ist. Das ISG schon mal gehört, das Iliosakralgelenk. Aber es gibt natürlich den ganz großen Star unter den großen Kugelgelenken des menschlichen Körpers. Und jeder, der da schon mal medizinisch tätig war und mal Brüche oder Luxationen in dem Bereich gesehen hat, der weiß, was das für eine Arbeit, für ein Kampf ist. Und das ist natürlich das gute alte Hüftgelenk, Articulatio coxofemoralis.
Genau, gut, dass du das erwähnst. Also das ist jetzt der eigentliche Hero im Beckenbereich. Ja, also das verbindet den Femur, also den Oberschenkelknochen, dann mit der Hüfte. Und wie du schon gesagt hast, schönes, großes Kugelgelenk besteht aus zwei Anteilen. Einer der Hüftpfanne, ne? Also nennt man auch, hat so einen schönen Namen, wie ist der denn mal?
Von der Pfanne, Acetabulum. Übrigens auch deshalb anatomisch wichtig, weil sich da nämlich alle drei beteiligten Knochenpartner des Beckengürtels praktisch treffen. Ja, das ist ja sozusagen zentral, so Y-förmig angeordnet, der Treffpunkt für alle, die irgendwo im Beckengürtel was zu sagen haben.
Genau, kann man sich ganz gut merken. Ne? Also unsere drei Heroes da, Os Pubis, Os Ischis, ja. Os Ilium und Os, ja, jetzt habe ich sie ja alle drei, ne?
Pubis.
Pubis treffen sich dort und bilden halt das Acetabulum, das dann halt auch mit einer entsprechenden Knorpelschicht bedeckt ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Hüftkopf, ne, den Caput femoris, der also ja auch so ein bisschen aussieht wie ein Totschläger, also eine richtig große, ähnlich wie der Humerus, ein richtig fettes Kugelgelenk dann formt, im Gegensatz zum Schultergelenk, aber halt gut gefasst. Ne? Das Schultergelenk hatten wir ja mal durchgenudelt, das war ja, eher so ein bisschen enttäuschend eingebettet da oben, ja, und
sehr muskulös und bandgesichert,
genau,
um das
auch, ne, und das Hüftgelenk, ja, das ist also anders, das ist richtig fett im Knochen gefasst, hat deswegen auch nicht so viel Bewegungsfreiheit, wisst ihr alle, mit der Schulter können wir tolle Sachen machen, mit dem Hüftgelenk, ja, gut, wenn man es trainiert, kann man einen Spagat hinkriegen, aber ist es von der Bewegungsfreiheit her ein bisschen eingeschränkt.
So, jetzt erzähl uns. Nussgelenk, das ist vielleicht nochmal ganz kurz ein Begriff, den man da nochmal einwerfen darf. Nussgelenk, ne? N-Arthrosis, das habe ich mir irgendwie immer gemerkt, weil ich weiß noch genau, ein Dozent, ein orthopädischer Chirurg, der sagte immer, Sie kriegen ein Hüftgelenk, egal wie stark Sie am Oberschenkelknochen ziehen, nicht luxiert, wenn es gesund ist, weil nämlich Das ist ein bisschen anatomische Besonderheit, weil eben die Pfanne über den Äquator des Hüftkopfes drüber ragt. Das ist also so massiv gefasst, dass man es als N-Arthrose bezeichnet. Das fand ich immer ganz faszinierend. Irgendwie ist das bei mir hängen geblieben.
Ja, ist brutal. Also es ist wirklich brutal, wirklich eine Sache, an der auch kräftige Chirurgen scheitern. Also die dann irgendwie selbst bei der Muskelrelaxation es nicht schaffen würden, das Hüftgelenk aus der Pfanne zu lösen. Gott sei Dank. Ja.
Ja.
Es gibt einem eine gewisse Sicherheit. Ja,
definitiv.
Gut, jetzt haben wir da drin noch in diesem, also drum ist eine Gelenkkapsel, klar. Jetzt haben wir da drin, aber auch noch in dem Gelenk sogar nochmal, das ist ein bisschen so ein Spezifikum, nochmal ein Ligament. Ne?
Wir haben ein Ligament, wir haben vor allem noch Labrum. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, so eine Knorpelpfanne. Das heißt, das Gelenk wird auch sozusagen knöchern erweitert durch eine Knorpellippe, die noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber du meinst wahrscheinlich dieses ganz spezielle Band, auf das du hinaus willst. Genau, das ist das Ligamentum capitis femoris, ne, zwischen Pfanne und Hüftkopf befindliches Ligament, was eigentlich eine Bandstruktur ist, die Gefäß oder welches Gefäß trägt. Und zwar liegt dort eine Arterie drin, die ganz maßgeblich auch an der Versorgung des Kopfes vom Femur beteiligt
ist. Genau, das war allem in der Wachstumsphase und halt auch beim Kindern wichtig, ne, dass diese Arterie da sozusagen frei durchgängig ist, ne, weil die den Gelenkkopf, den Femurkopf dann quasi ernährt. Ja, ohne das hätte man ein Problem. Da gibt es nämlich eine sogenannte Femurkopfnekrose dann teilweise. So, was haben wir da für Bänder? Gibt es da wichtige Bänder an diesem Hüftgelenk, die man erwähnen muss?
Auf jeden Fall. Also warum? Weil das sind nämlich die stärksten Bänder des Körpers überhaupt. Das ist irgendwie was mir auch extrem hängen geblieben ist. Also die Hüfte ist und bleibt wirklich ein massiv gesichertes Gelenk, weil natürlich riesige Kräfte darauf einwirken. Und wir haben drei große Bänder, die man so mehr oder weniger auch als Bänderschraube bezeichnet. Weil wenn man diese Bänder jetzt mal isoliert am Präparat sehen würde, dann sieht man, dass die sich wirklich so um das Hüftgelenk schrauben. Und die heißen eigentlich auch genau so, wie sie verlaufen von ihrer Direktionalität her. Das ist einmal das Ligamentum iliofemorale, der Name sagt es, ne? Vom Os ilium zum Oberschenkelknochen. Dann haben wir das Ligamentum ischiofemorale und das Ligamentum pubofemorale.
Genau, also wieder ganz, ganz leicht zu merken, also die Pfanne von allen drei Hüftknochen gebildet, ja. Und es gibt auch jeweils von jedem Hüftknochen zum Femur dann halt auch noch das passende Ligament. Da könnt ihr also nicht viel falsch machen. Ja, eigentlich immer mit dem Hüftknochen anfangen und dann Femorale hinterhängen. Schon habt ihr das entsprechende Ligament fit. Ja, also das ist schon relativ einfach zu lernen. Also nicht erschrecken, ja. Also könnt ihr euch ganz leicht herleiten. Iliofemorale, Ischiofemorale, Pubofemorale und aus. Ja, diese Bänder strahlen auch noch ein in die sogenannte Zona orbicularis, ja. Also haben noch eine Tiefenverankerung im Prinzip, ne, so dass also ganz sicher ist, die Fasern reißen nicht aus. Dadurch ist halt auch das Hüftgelenk ganz gut gesichert. Welche Freiheitsgrade erreiche ich jetzt mit dem Hüftgelenk? Also wir haben ja schon festgestellt, so wie die Schulter ist es nicht unterwegs, aber kannst du mal so ein paar Anhaltspunkte geben, wie biomechanisch ich das Ding durch die Gegend schleudern kann?
Jawohl, genau. Wir haben drei Freiheitsgrade, ne, entsprechend eines Kugelgelenks, logisch. Ne, da sind also drei Hauptgraduierungen möglich. Und wir haben die einfachste und für uns auch sicherlich wichtigste, ist die Extension und Flexion. Ne, das ist praktisch die Beugung und Streckung in der Hüfte um die sogenannte Transversalachse, ne, also die Querachse. Dann haben wir die Außenrotation und Innenrotation um die Longitudinalachse. Letztendlich auch eine wichtige Bewegungen, die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt im Alltag. Und wir haben natürlich die Abduktion und Adduktion um die Sagittalachse, also sprich um die Pfeilachse. Das ist das Abspreizen. Ne? Du bist wieder beim Thema Spagat, da wäre das so die richtige Bewegung. Aber auch beim Fußballer, der ne, den Ball mal eben irgendwo mit Bravour unten ins rechte Eck präzise schießt, der macht das vor allem mit einer Adduktionsbewegung. Und deshalb kann die Hüfte echt viel. Sehr beweglich.
Vor allem natürlich in der Flexion. Ne? Der Flexion kann sie deutlich mehr. Wissen wir alle, wenn ich versuche, jemandem in den Hintern zu treten, geht das relativ leicht von vorne. Wenn ich das jetzt irgendwie in der Streckbewegung auszuführen, scheitere ich meist. Also das ist deutlich schlechter. Extension ist ungefähr 15 Grad aus der neutralen Nullstellung, eine Flexion 140. Ne? Also sieht man gut beim Cancan, ne? Also die Flexionsbewegung, da können die Beine hochgeschleudert werden. Während der Extension ist es halt nicht so beweglich. Ne? Und eine Außenrotation, eine Adduktion ist die Freiheitsgrade natürlich auch deutlich unter dem Schultergelenk, also Außenrotation, so geht es so etwa 40 Grad, Innenrotation 25. Na, dadurch kann ich so ein bisschen wie ein Charlie Chaplin gehen, ist schon mal ganz gut. Abduktion und Adduktion auch beschränkt. Und wenn ich einen Spagat mache, mache ich ihn ja auch nicht, indem ich die Beine jetzt eigentlich seitlich beiderseits wegstrecke. Das würde schlecht funktionieren. Also ich mache so eine Mischbewegung letztendlich aus Flexion und Abduktion und dadurch komme ich überhaupt in den Spagat rein. Also ich könnte jetzt nicht beide Beine seitlich streng abstrecken, dann wäre das, glaube ich, der Tod für das Hüftgelenk.
Ja, und die Genitalien.
Genau, das auch noch.
Vorsicht.
Ja. Jetzt kann man auch eine ganze Menge Winkelchen da unterscheiden. Ne? Also ist vor allem irgendwie wichtig in der Pathologie des Hüftgelenks, damit irgendwie steht das Ganze richtig und ist das Ganze richtig angeordnet, biomechanisch. Die unterscheiden sich auch teilweise. Also beim Kind und beim Erwachsenen, bei Senioren flachen sich die Winkel da sozusagen so ein bisschen ab. Was für Winkel unterscheiden wir da? Es gibt da so einen CCD-Winkel. Was ist das denn?
Ja, der ist, glaube ich, so der wichtigste. Das ist der sogenannte Corpus Column Diaphysen Winkel. Dafür sind diese Buchstaben praktisch die Abkürzung und bezeichnet praktisch die Gradanzahl zwischen der Diaphyse des Schenkelhalses, zwischen Diaphyse und Schenkelhals des Femurs. Und ja, letztendlich muss man sagen, je jünger wir im Leben sind, desto steiler steht dieser Winkel. Je älter wir werden, desto weiter flacht er ab. Und das bedeutet natürlich auch unter Umständen ein gewisses Frakturrisiko.
Da müssen wir so ein bisschen den Femur vielleicht nochmal nacherklären, ne? weil dieser Hüft, also dieser Femurkopf, der steckt nicht einfach gerade oben auf dem Femur auf, genau, sondern der ist ein bisschen abgewinkelt. Ne? Also der Femur ist quasi ein langer Röhrenknochen und oben gibt es so ein kleines Winkelchen, das geht ab und da ist eigentlich erst der Femurkopf dran. Und genau dieser Winkel zwischen diesem Hals, ja, dem Femurhals und dem Femurschaft, der bildet halt den CCD-Winkel, ja. Und wie gesagt, da sich abflacht, ist der im Alter halt auch, der steht nicht mehr so steil und bricht dann auch ganz gerne mal. Und das ist vielleicht so ganz gute Überleitung schon so ein bisschen in die ganze Pathologie, ne, des Beckens und der Hüfte. Da ist ja einiges zu erzählen. Ne? Da sollten wir uns heute mal ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Ne? Jetzt haben wir schon von Fraktur geredet da, ne? Also Schenkelhalsfraktur. Ne? Das ist eine sehr häufige Fraktur, die halt so im Bereich der Hüfte vorkommt. Was passiert denn da?
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, denn diese sogenannten auch gerne erstmal offen als hüftnahen Frakturen bezeichneten Brüche sind beim älteren Menschen ja mit die häufigsten Brüche, neben der Radiusfraktur, die ihr auch alle noch kennt vom Unterarm. Aber man stelle sich vor, gerade im Bereich der Hüfte, wir haben eben unter Umständen einen etwas morschen osteoporotischen Knochen. Das Ganze trifft auf einen kräftigen Sturz. Ja, und schon kommt es dazu, dass es natürlich eine gewisse Sollbruchstelle gibt und die liegt eben meistens im Schenkelhalsbereich. Und da kommt es eben zur Bildung einer Schenkelhalsfraktur. Und da kann man dann auch immer noch mal unterscheiden in mediale oder laterale Schenkelhalsfraktur. Das ist abhängig von der Gelenkkapsel, wo sie sich befindet, wo der Frakturspalt sich da präsentiert. Aber ist eben eine Erkrankung, die nicht nur sehr schmerzhaft ist, sondern auch eine gewisse Komplikationsrate mit sich bringt, denn die Schmerzen sorgen bei vielen alten Menschen natürlich vor allem für Immobilisation, Bettlägerigkeit und dann für Folgeschädigung.
Genau, und wenn ich Hüftgelenk höre und Schenkelhalsfraktur höre, so beim älteren Menschen, dann klingelt es bei mir gleich in Richtung Endoprothetik. Was macht man da? Also wenn tatsächlich jetzt eine ältere Dame, weiß ich, 76 oder so, stürzt, blöde, Schenkelhals kaputt, mache ich da jetzt noch einen Marknagel oder irgendwelche Platten rein?
Ja, also da ist immer die große Frage, gibt es noch Hoffnung oder Perspektive auf Spontanheilung? Es gibt tatsächlich Brüche auch bei älteren Leuten, die man konservativ behandelt, wo man dann gar nicht operativ tätig wird. Nämlich immer dann, wenn so eine Fraktur praktisch gut steht, eingestaucht ist und keine große Fehlstellung hat, der Schmerz vor allem natürlich auch nicht groß ist, dann kann man in Ausnahmefällen auch mal konservativ zuwarten. Das heißt, man lässt die Patienten belasten und das Ganze staucht ein. Das heißt vielleicht ein bisschen Funktionsverlust, aber trotzdem können die Patienten unter Umständen weitergehen, laufen. Aber ich sag mal, der klassische Gang der Dinge, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wir sind ja auch eine große unfallchirurgische Klinik bei uns im Haus. Klassiker ist natürlich, dass wir gelenkersetzend operieren. Da wird dann praktisch wirklich eine Endoprothese eingebaut. Das ist in der Regel eine sogenannte Duo-Kopfprothese, wo man praktisch Teile des Gelenkes ersetzt, ne, wo dann ein Schaft, ein Kopf aufgesetzt ist und man direkt eine aufliegende Pfanne mit in das originäre Acetabulum reinpresst. Und schon haben die Menschen ja ein ersetztes Hüftgelenk.
Das ist auch so eines der Gelenke, ne, wo eigentlich so die größte klinische Erfahrung da ist und dass das also eigentlich auch die beste, ich sag mal, Langzeithaltbarkeit hat. Also du hast jetzt gesagt, also ich fräse da im Prinzip oder das Acetabulum, also diese einzige Hüftgelenkspfanne, die wird da beseitigt, kommt ein endoprothetischer Ersatz rein, auf der anderen Seite halt dann ein entsprechendes Kugelgelenk, ja, das dann im Femur verankert wird. Ja, es also hat zwei Komponenten, diese Hüftprothese, ja,
oder Hüftgelenksprothese. Richtig, genau. Ja, der Kopf muss raus, das ist im Grunde das Entscheidende, dass der Femurkopf verloren geht, weil der eben oft dann stark durchblutungsgestört ist, nicht mehr heilen kann und dann ist auch richtig rabiat, wenn man das im OP sieht, ne? Also der Kopf muss richtig geborgen werden, der wird so richtig angeschraubt, dann wird der rausgefluppt, das macht so ein richtiges Geräusch und dann bohrt man das Acetabulum so ein bisschen nach, also fräst es nach und dann wird praktisch in den Schaft diese Duo-Kopfprothese implantiert und schon haben die Patienten wieder ein funktionierendes mechanisches Hüftgelenk. Das geht relativ schnell. Also die OPs sind eine Stunde, anderthalb erledigt. Das ist ganz verrückt.
Also die Schenkelhalsfraktur ist jetzt nicht die einzige Indikation für so eine Hüft-Tap, sondern es gibt natürlich auch noch eine sehr häufige, das ist die sogenannte Hüftgelenksarthrose. Was ist das für ein fürchterliches Ding?
Ja, furchtbares Ding. Also da leiden sicherlich auch viele, viele Bundesbürger drunter, nicht nur hier in Deutschland, aber es ist natürlich die Volkskrankheit, ich sage jetzt mal ganz bewusst Krankheit, wenn sie denn symptomatisch geworden ist, dass es eben zu einem Knorpelabrieb in der Hüftpfanne kommt, ne? Gerade bei übermäßiger Fehlbelastung, Fehlstellung in der Hüfte, vielleicht auch statt gehabten Brüchen, die nicht optimal behandelt wurden. Ja, und dann kommt es praktisch zu einer Verschmälerung des Gelenkspaltes mit allen Problemen, das heißt Knochen reibt auf Knochen, hat eine Chondromalazie, ne, das ist eine Erweichung des Knochens. Es kommt zu Entzündungsprozessen, also unter Umständen zu einer Arthritis, einer reaktiven Arthritis auf dem Boden einer solchen Coxarthrose. Das ist der Fachbegriff. Und da muss man dann natürlich mit dem Patienten gemeinsam entscheiden, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, da jetzt auch ein neues Gelenk einzubauen. Absolute Volkskrankheit.
Genau, die hat auch viele Ursachen und wir tun natürlich auch einiges, irgendwie die Inzidenz, also die Häufigkeit dieser Coxarthrose ein bisschen nach oben zu treiben, weil die Coxarthrose besteht immer, wenn eigentlich das Gelenk so ein bisschen überbelastet ist. Und was ist ein wichtiger Grund, warum das überbelastet ist, natürlich Übergewicht, Leute. Das heißt, Total. Wenn ihr Pfunde zu viel habt, ist das fürs Hüftgelenk natürlich irgendwie ein bisschen Gift, weil das ganze Körpergewicht sich natürlich irgendwie könnt ihr euch leicht vorstellen, das ganze Rumpfgewicht letztendlich auf den Femurköpfen auflastet, also das Hüftgelenk extrem belastet und dann natürlich hier auch zu Knorpelschäden leicht führt. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Risikofaktoren, Diabetes beispielsweise, Gicht, ja, Alkoholabusus und so weiter und so fort. Und natürlich auch dann angeborene Gelenkfehlstellungen, also Coxa valga, Coxa vara und so weiter und so fort, die dann dazu beitragen, dass halt das Hüftgelenk überlastet ist. Also, wenn ihr lange irgendwie mit eurem eigenen Hüftgelenk laufen wollt, ist zum Beispiel ein Normalgewicht gar nicht so ein dummer Gedanke. Damit kann man schon mal dafür sorgen, dass das Gelenk weniger belastet wird. Gilt übrigens auch für die Gelenke darunter, also Sprunggelenk und vor allem auch Kniegelenk, bei denen das genau dasselbe Problem ist. Je mehr ihr oben drauf packt, desto mehr Probleme kriegt ihr halt in der unteren Etage. Also aufpassen aufs Körpergewicht, um solche Gelenkschäden dann halt auch rechtzeitig zu verhindern. So, jetzt haben wir Coxarthrose, jetzt haben wir die Hüft-Tap schon gesagt. Haben wir noch irgendwas im Bereich der Hüfte bzw. des Beckens, was noch relevant ist? Was ist mit der Geburt? Das ist ja auch so eine interessante Sache. Was passiert unter der Geburt mit dem Becken eigentlich oder während der Schwangerschaft?
Ja, total faszinierend, wenn man das so sieht. Also ich bin ja auch nur in der Geburtshilfe regelmäßig tätig. Nicht, dass ich jetzt eine Geburt nach der anderen da begleite, aber wenn man dann trotzdem mal sieht, was für Kindergrößen da aus dem Becken heraus geboren werden, dann sind wir wieder fasziniert. Das ist ja unter dem hormonellen Einfluss der Schwangerschaft eben zu einer deutlichen Erweiterung des Beckeneingangs oder Ausgangsebene, wenn wir eher Ausgangsebene sagen. Das heißt, die Symphyse erweicht, ne, das sind praktisch östrogenerge Einflüsse auf die Knorpelstruktur. Das ISG wird etwas laxer und dadurch kann praktisch sich so ein komplettes Lebewesen, ein Kind mit einem gewissen Kopfumfang, dann auch durch diese Engstelle hindurchpressen. Das bildet sich glücklicherweise dann auch nachher wieder zurück, aber im Grunde kann das bis zu 2 bis 5 Zentimetern zusätzlich Durchmesser geben. Das ist schon Wahnsinn, wie der Körper das so anstellt. Also echt genial.
Genau, ist auch Teil der Rückbildung dann. Ne? Also muss man nach der Schwangerschaft natürlich auch gezielt durch entsprechende Bewegungsübungen bei der Rückbildung irgendwie gucken, dass man die Symphyse, also den langsamen Symphysenschluss wieder anregt. Das kann auch mal in die Hose gehen. Also es kann auch mal sein, dass das sozusagen sich zu viel lockert. während einer Schwangerschaft. Dann spricht man von einer sogenannten Symphysendehiszenz oder Spaltung. In seltenen Fällen kann es auch eine Ruptur geben. Ja, dass also beide Beckenhälften quasi an der Stelle dann plötzlich nicht mehr zusammenhaften. Ja, also das auch, wie so alles, ja, kann auch ein übertriebener Prozess sein. Und dann haben wir halt das Problem, dass es eine Symphysendehiszenz gibt mit der Auseinanderweichen halt des linken und rechten Schambeins und einer entsprechenden Überdehnung des Knorpels. Ja, was haben wir noch an Pathologien da in dem Bereich?
Was ich euch nicht vorenthalten will, damit ihr das mal gehört habt, Schnupfen sagt euch was. Rhinitis, es gibt ja sogar den sogenannten Hüftschnupfen, Coxitis fugax, finde ich immer, darf man mal gehört haben. Ist so ein ganz banales, entzündliches Problem in der Hüfte, auch bei jüngeren Leuten, wo es praktisch zu einer viralen Begleitinfektion der Gelenkkapsel kommt. Das ist ganz witzig, weil man das wirklich als Hüftschnupfen bezeichnet. Ist eine kurze beleidigte Entzündungsreaktion, tut weh beim Gehen, ist nicht so richtig schmerzhaft. Im Bild, in der Bildgebung sieht man nichts. Häufig ist das bei Patienten, die irgendwie einen Erkältungs- oder einen Atemwegsinfekt hatten, Wochen danach, weil das praktisch so eine protrahierte Entzündung im Bindegewebe ist. Gibt es also auch so ein banales Krankheitsbild. Therapie der Wahl ist dann nicht Hüfte putzen, wie bei der Nase oder Schleimlöser, sondern zuwarten, Entzündungshemmung und dann verschwindet das Ganze wieder. Aber kann einem natürlich auch mal Angst machen.
Gut. Ja, ich würde sagen, so einen kleinen Überblick über das gute alte Becken und Hüfte haben wir gegeben. Wie immer haben wir nicht die ganze Komplexität dieser wunderbaren anatomischen Region erfasst. Ist auch unmöglich. Lest die Sachen, die wir euch hier nicht verraten haben, mit dem Flexikon nach. Da ist dem Thema Becken und Hüfte sind da Seiten gewidmet. Die könnt ihr euch natürlich nochmal reintun, wenn ihr euer Wissen vervollständigen wollt. Ja, wir haben unser Pulver verschossen und ich werde jetzt mit dem Hipster einfach mal ein bisschen durch hier die Ehrenfelder Gemeinde ziehen. Und ja, mal gucken, was der so drauf hat.
Der Hipster. Ja, mein letzter Tipp von euch, ne, ihr wisst ja, manch einer Hipster trägt einen Gürtel bei sich und das soll noch mein letztes Wort zum Becken sein. Solltet ihr mal jemanden vorfinden, der Verdacht auf einen Beckenbruch hat, um das nochmal traumatologisch hier zu beenden, also jemand, der gestürzt ist, auf dem Auto angefahren, dann tut ihr eins gut, zieht euren Fashionable Gürtel aus und macht ihn dem Patienten ums Becken, denn da liegen große Gefäße, hoher Blutverlust, brandgefährlich. Beckenfraktur nicht zu unterschätzen, aber ein Hipster passt natürlich auf alle anderen um sich herum auch auf. Ne?
Hip, hip, hurra, sag ich da nur. Bis dann, ja? Ciao.
Ciao.